Objektifizierung.
Wollen wir es noch kurz ein bisschen unterhalten, damit ich nicht so aufgeregt bin?
Du bist wirklich aufgeregt geworden,
ich weiß nicht, ob ich immer so aufgeregt bin. Wie findest du das? Manchmal denke ich, das wäre auch nett, wenn wir angefangen haben, wenn ich dich dann noch so frage, wie geht's dir? Und du sagst, mir geht's gut. Und du fragst, wie geht's dir? Aber
ja,
das ist auch langweilig, ne?
Das ist so niemanden. Eine...
Ich probiere nicht so laut ins Mikro zu husten. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Hallo zusammen und willkommen zurück bei Linksgrün versifft. Wie immer begrüßen euch vor den Mikros
Luca
und Ronja. Wahrscheinlich hört ihr es schon, ich bin ein bisschen erkältet. Ich probiere nicht laut ins Mikro zu husten, aber bitte seht es mir nach, dass meine Stimme heute nicht ganz so sexy klingt wie sonst immer. Bevor wir anfangen, würde ich gerne noch ganz kurz ein paar Worte zur letzten Folge verlieren. Falls ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne noch nachholen. Sie heißt AfD vernichten mit Fragezeichen. Und wie der Name schon vermuten lässt, haben wir in der letzten Folge über die AfD diskutiert. Und bei dem Punkt, ob die AfD verboten werden sollte oder nicht, waren Luca und ich uns das erste Mal nach einem Jahr Podcast uneinig. Insgesamt haben wir eigentlich nur positives Feedback für die Folge bekommen, aber ich selber war irgendwie überhaupt nicht so richtig zufrieden und habe mir im Nachhinein da echt noch ganz schön viele Gedanken zu gemacht. Und zwar insbesondere zu diesem einen Satz, den ich gesagt habe, dass es mir lieber wäre, dass alle Parteien ein bisschen weiter nach rechts rücken, wenn wir dafür auf die AfD verzichten könnten. Also insgesamt finde ich es natürlich unglaublich furchtbar, wenn irgendeine Partei weiter nach rechts rückt oder auch nur irgendwas grundsätzlich für rechts übrig hat. Am liebsten wäre es mir, wenn alle Parteien einfach viel weiter nach links rücken würden. Langfristig gesehen ist das meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit, wenn uns als Gesellschaft irgendwas an Gerechtigkeit gelegen ist. Und deshalb ist dieser Rutsch nach rechts, auf den ich mich da bezogen habe, wenn überhaupt nur was Kurzfristiges, was quasi die Parteien jetzt machen könnten, um die Leute wieder einzufangen, die gerade die AfD wählen. Ja, aber dann muss eben, wie Luca auch erwähnt hat letztes Mal, durch eine starke Sozialpolitik sichergestellt werden, dass die Leute überhaupt keine Ängste mehr haben und eben dann auch gar kein Grund mehr besteht, irgendwen zum Sündenbock zu machen oder nach rechts abzudriften. Genau, das wollte ich nur nochmal klarstellen. Nicht, dass ihr denkt, ich bin in Wirklichkeit eine rechte Person.
Ja, obwohl ich auch mir denke, so irgendwo stimmt es ja, dass man, also die CSU hatte das ja ganz lange als Anspruch zu sagen, rechts von uns gibt es irgendwie nichts, da gibt es so den Abgrund, dass man so sagt, man muss irgendwie die Flanken so ein bisschen schließen und sozusagen den Anspruch zu haben, die letzte legitime demokratische Partei zu sein an den Rändern. Ich finde, das hat natürlich schon was, ne? Aber klar, insgesamt ist uns das wahrscheinlich zu rechts.
Ja, auf jeden Fall. Luca, möchtest du auch noch was zur letzten Folge sagen?
Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe mich nur ein bisschen geärgert. Ich habe ein, zwei Sachen vergessen zu erwähnen. Ich glaube, das würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, aber vielleicht könnt ihr das ja einfach mal nachgucken. Bei Wikipedia zum Beispiel oder auch in diversen Quellen ist das gut erläutert. Ich fand diese Parallelen zu dem KPD-Verbotsverfahren, also der Kommunistischen Partei Deutschland, sehr interessant. Das war nämlich deutlich politischer, als man vielleicht annimmt. Und explizit, also auch Konrad Adenauer hat da sehr viel Druck ausgeübt. Und das ist auch erst in den letzten paar Jahren durch bestimmte Akteneinsicht und Archivuntersuchungen erst so richtig zutage gekommen, was irgendwie spannend ist. Weil ich glaube, das ist noch nicht so ganz kulturell irgendwie in der Gesellschaftshistorie, Geschichte des Landes, der Jungen Republik so eingegangen. Mhm. Ist sehr lesenswert und ich glaube, das war auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei der Folge letztes Mal so gut klarkam bei mir, aber es ist, glaube ich, auch mein Knackpunkt, dass das so eigentlich so ein Randphänomen ist von unserem Rechtssystem, Parteien zu verbieten, dass es eben, ich glaube, sehr, sehr, ja, so ein zweischneidiges Schwert ist und eben oft sehr politisiert.
Ja.
Und es ist ja irgendwie auch sehr darauf abhängig, wie man halt die Lage einschätzt. Und das ist eben echt schwierig. Und da sieht man halt, wo es irgendwie sehr schlecht geklappt hat. Nämlich, dass aktiv quasi einzelne Politiker bzw. der Bundeskanzler einfach gesagt hat, okay, wir wollen die jetzt verbieten, Punkt. Und das sozusagen dann durchgeboxt hat.
Ja.
Und eben keine unabhängige Justiz gab und so. Oder die meiner Meinung nach nicht unabhängig genug war. Und vielleicht auch anhand der Indizienlage nicht wirklich gut geurteilt hat. Aber ja, ich glaube, das Verfassungsgericht hat sich auch seitdem verändert und überhaupt den ganzen Geist der Republik. Was trotzdem natürlich nicht heißt, dass dass natürlich nicht alles perfekt abläuft. Deswegen sehr lesenswert und sehr interessant.
Ja, cool. Dann guckt euch das gerne nochmal an. Und dann kommen wir jetzt zur heutigen Folge. In der letzten Zeit haben wir viel über linke und politische Themen geredet und deshalb dachten wir uns, dass wir heute mal wieder über etwas Gesellschaftliches reden wollen, nämlich das Thema Objektifizierung. Und zuerst wollen wir das Wort erstmal definieren, damit wir alle eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was es bedeutet. Im Anschluss besprechen wir dann, worin die Objektifizierung ihren Ursprung hat und macht euch schon mal darauf gefasst, dass ich da wieder sehr weit ausholen werde. Danach diskutieren wir dann, warum Objektifizierung problematisch ist und zum Schluss gehen wir auf die Folgen der Objektifizierung in unserer Gesellschaft ein. Okay, und dann jetzt nochmal die Info, dass wir seit neuestem auch Insta und TikTok haben. Ihr findet uns auf beiden Kanälen unter linksgrünversifft-pod, grün mit OE. Und bei TikTok haben wir gestern unser zweites Video hochgeladen. Das war eins aus der letzten Folge zur AfD. Und innerhalb von kürzester Zeit hatten wir diverse Kommentare von irgendwelchen 16-jährigen Mackern, die uns oder ich glaube auch insbesondere mich fertig gemacht haben. Also ihr merkt schon, wir haben da irgendwie einen Nerv getroffen. Guckt es euch doch mal an und lasst vielleicht einen netten Kommentar da. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das natürlich dann jetzt über TikTok oder Instagram machen oder auch ganz oldschool eine E-Mail an hallo@linksgrünversifft.net, grün mit UE. Und jetzt geht's los.
Linksgrün versifft.
Unter Objektifizierung versteht man die Degradierung oder auch die Herabwürdigung einer Person auf den Status eines Objekts. Gut, das geht aus dem Wort auch irgendwie hervor. Das sagt uns jetzt erstmal nicht so richtig viel. Wenn ihr da zum Beispiel an ein Sexobjekt denkt, dann wird das vielleicht für ein paar schon etwas greifbarer. Also Objektifizierung kann auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Aber am meisten Kontakt in unserem Alltag haben wir meiner Meinung nach schon mit der Objektifizierung im Bereich von Sexualität. Also insbesondere werden dann Frauen oft auf den Status eines Sexobjektes reduziert. Und also es ist dann bei der Objektifizierung so, dass die sexuelle Verfügbarkeit oder auch wie man zu Neudeutsch sagt, die Fuckability von weiblichen Körpern quasi das Wichtigste überhaupt ist. Also dass Frauen immer darauf reduziert werden, immer danach bewertet werden und auch selbst diesen Anspruch haben, halt ihre Fuckability möglichst hochzuhalten. Um eben ja möglichst attraktiv auf Männer zu wirken. Die Philosophin und Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago, Martha Nussbaum, hat 7 Punkte der Objektifizierung definiert, die in Bezug auf Objektifizierung auftreten können, aber auch nicht immer alle zusammen auftreten müssen. Aber wenn einer dieser Punkte vorhanden ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es da gerade um Objektifizierung geht. Ich gehe die jetzt mal einen nach dem anderen durch. Ich hoffe, ich kann es probieren, ein bisschen anschaulich darzustellen. Also, der erste Punkt ist Instrumentalisierung. Da könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, wenn eine Frau in Bikini für eine Autowerbung genutzt wird, dann ist diese Frau da einfach nur ein Instrument, das halt dafür sorgen soll, dass wahrscheinlich Männer in diesen Laden kommen, um Autos zu kaufen. Der zweite Punkt ist die Absprache der Selbstbestimmung. Also ja, wenn halt Frauen quasi nicht frei über ihre Körper entscheiden können, ist das gegeben. Zum Beispiel, wenn Frauen verboten wird, eine Abtreibung vorzunehmen. Aber auch wenn das Tragen von kurzen Röcken oder sowas geschämt wird, führt das dazu, dass die Frauen oder andere Personen, die Röcke tragen, diese Röcke nicht länger tragen wollen. Und das ist dann auch schon ein Eingriff in die Selbstbestimmung. Ein weiterer Punkt ist die Austauschbarkeit. Also ich bleibe bei dem Thema Mann-Frau, dass halt eine Frau quasi durch eine andere ausgetauscht werden kann. Also man kriegt das ja oft mit, dass irgendwelche Männer Frauen mit irgendwelchen Tricks ins Bett kriegen wollen und da geht es überhaupt nicht um die Frau, sondern es geht halt eigentlich nur um den Körper, mit dem man dann Sex haben will und am nächsten Tag ist es eine andere, also kann komplett ausgetauscht werden. Ein weiterer Punkt ist die Unterstellung der Passivität. Damit habe ich mich ein bisschen schwer getan, das zu verstehen. Also es wird halt da quasi dem Objekt zugesprochen, dass es eben keinen eigenen inneren Antrieb hat, so habe ich das verstanden. Also dass es eher Dinge tut, um dadurch etwas zu bewirken. Zum Beispiel, wenn ich mich sexy anziehe oder schön anziehe, dass ich das mache, um jemandem zu gefallen und nicht, weil mein eigener Antrieb ist, gut aussehen zu wollen. Mhm. So habe ich es verstanden. Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Ein weiterer Punkt ist die Verletzbarkeit. Da ist mir jetzt kein richtig gutes Beispiel in Bezug auf Mann-Frau eingefallen. Also natürlich hört man auch immer wieder davon, dass bei Sex Frauen von Männern geschlagen werden oder verletzt werden. Allerdings ist das natürlich schon auch dann eine sehr extreme Version. Aber wo zum Beispiel Verletzbarkeit ganz, ganz normal an der Tagesordnung ist, im Zusammenhang mit Objektifizierung ist das Töten von Tieren. Also da werden die Tiere dann auch zu einem Objekt gemacht. Der 6. Punkt ist ein Besitzanspruch. Den haben wir im Feld Mann-Frau auch gegeben, also im Patriarchat. Yay! Endlich mal wieder durfte ich das Wort Patriarchat sagen. Ich habe es so vermisst. Ich habe es
vergessen, dass es eigentlich das Ziel unserer aller Folgen ist. Ja.
Also im Patriarchat haben Männer Besitzansprüche an Frauen und sie erwarten quasi, dass die Frauen für sie da sind und auch zum Beispiel sie anlächeln und ihnen das Leben insgesamt einfacher machen. Und der letzte Punkt von Martha Nussbaum in Bezug auf Objektifizierung ist die Absprache der Subjektivität. Also das ist dann zum Beispiel sowas wie, wenn man sagt, dass alle Frauen nicht Auto fahren können oder so. Oder wenn ich als Frau schlecht Auto fahre, dann wird gleich gesagt, naja, ist ja klar, bist ja auch eine Frau. Ist halt dann, ich habe nicht als Subjekt irgendwie die Möglichkeit, schlecht Auto zu fahren, sondern es ist auf jeden Fall sofort, weil ich eine Frau bin. Das passiert auch ganz oft im Bereich Rassismus, also dass dann eben schwarze Menschen auf eine Gruppe, auf ein Objekt reduziert würden und ihnen ihre Subjektivität abgesprochen wird.
Man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, das fehlt noch ein bisschen im Intro, dass das halt ein feministisches Konzept ist, ne? Oder zumindest aus feministischen Kreisen entwickelt wurde und auch nicht so alt ist. Also es ist relativ neu eigentlich. Ne? Ich glaube, das kommt eigentlich aus den 70ern oder so.
Ja, genau. Ich hätte es jetzt auch in den 70ern verortet. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, wann es quasi das erste Mal genutzt wurde. Aber wenn wir beide das Gefühl haben, dann wird es schon stimmen.
Dann passt das. Ich finde es wirklich spannend. Ich habe auch in der Recherche dieser Folge so ein bisschen mitbekommen, dass ich das eigentlich immer so ein bisschen leicht falsch verstanden habe. Also ich bin natürlich auch nicht so feministisch belesen wie Ronja. Deswegen ist das,
wer ist das schon?
Ist das vielleicht auch zu erwarten. Aber ich hatte das immer so verstanden, dass es eben eigentlich um das Äußerliche geht, dass man quasi auf das Äußerliche reduziert wird. Aber das hat eben nicht diesen Aspekt von herablassend, entwürdigend und vor allem dieser Passivität. Also das sagt ja das Wort an sich eigentlich schon, Objektifizierung, man wird objektifiziert. Ja. Also das macht jemand anders mit einem selber und man hat darauf irgendwie gar keine Entscheidungsgewalt oder man kann das eigentlich überhaupt nicht beeinflussen, sondern das passiert eigentlich gegen deinen Willen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich dachte sozusagen früher immer, okay, es gibt sowas wie eine positive und eine negative Objektifizierung. Mhm. Also irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie in einen Club gehe und ich bin oberkörperfrei oder so und ich möchte für meinen Körper wahrgenommen werden, dass ich dann sozusagen objektifiziert werde, aber weil ich das möchte, ist sozusagen eine positive Objektifizierung. Mhm. Aber das entspricht ja eigentlich nicht der Definition, die du eben geschildert hast, ne? Weil das ist ja dann selbstbestimmt und nicht passiv und nicht erniedrigend und nicht sozusagen, meine Selbstbestimmung wird mir nicht abgesprochen, sondern ich entscheide das ja und ich möchte das machen und ich möchte so wahrgenommen werden. Also das finde ich ganz spannend, wo da so die Linie ist zwischen irgendwie einer Selbstbestimmung und wo ist die Linie so, okay, also ne, zum Beispiel eins der Beispiele war ja sowas wie eine Frau in Bikini für die Autowerbung. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie wenn ich in den Club gehe, oberkörperfrei oder so. Nicht, dass ich das tue übrigens, aber nur falls, als gutes Beispiel, Anschauungsbild. Genau, das quasi gewissermaßen hat die Frau das ja gemacht, aus eigenen Stücken ist ja anzunehmen und möchte sich irgendwie darstellen oder möchte auch so wahrgenommen werden. Aber trotzdem wird sie gewissermaßen auch instrumentalisiert. Ne?
Genau, und das ist eben der Punkt mit der Instrumentalisierung. Also wenn die Frau in Bikini Werbung macht für ein Bikini, ist es natürlich keine Objektifizierung, weil, also da muss ja die Frau im Bikini gezeigt werden, wenn dieser Bikini verkauft werden soll. Ja. Das ist halt ein direkter Zusammenhang, aber bei dem Auto ist es halt quasi die Frau nur das Mittel zum Zweck, um eben mehr Männer wahrscheinlich in dieses Lokal zu locken. Und dann ist es Objektifizierung, beziehungsweise auch sexistische Werbung. Ich finde das aber sehr interessant, was du angesprochen hast, also dein bisheriges Verständnis von Objektifizierung, weil ich glaube, dass das sehr viele Menschen so verstehen wie du. Und dann kann man ja auch gar nicht sagen, dass das grundsätzlich falsch ist. Das ist halt so, glaube ich, dass grundsätzliche Verständnis in der Gesellschaft, was mit Objektifizierung gemeint ist. Und deshalb wird ja dann auch oft Frauen geraten, dass sie ja einfach dann auch die Männer objektifizieren können und dann sind alle wieder glücklich, so mehr oder weniger. Genau. Wobei das meiner Meinung nach halt nicht funktioniert, weil eben Objektifizierung auf sehr viel weiteren Ebenen stattfindet als auf dieser persönlichen. Ja. Und somit können Frauen im Grunde Männer gar nicht objektifizieren, weil halt nicht der gesellschaftliche Hinterhalt mit dabei ist.
Es gibt diese Machtdynamik gar nicht.
Genau, die asymmetrische Machtdynamik.
Ja, und irgendwie, also es hat ja was, also so wie dieses alltägliche Verständnis, was eben nicht der Definition entspricht, hat, glaube ich, auch was wieder Natürliches, ne? Weil natürlich nimmt man andere Leute für ihr Äußerliches wahr, oft, nicht nur, und möchte manchmal auch, manchmal möchte man ja auch nur für sein Äußerliches wahrgenommen werden. Also weiß ich nicht, wenn man irgendwie mit jemandem rummachen will, dann will ich ja nicht, dass der mich jetzt fragt, was ich über den Mittleren Osten nachdenke, sondern ich will halt, dass er mich heiß findet und dann mit mir rummacht.
Ja, klar.
Und das ist ja schon eine andere Sache irgendwie, ne?
Auf jeden Fall. Und deshalb darf man eben Objektifizierung auch nicht mit sexueller Anziehung verwechseln. Natürlich kann es sein, dass man aufgrund irgendwelcher Äußerlichkeiten sexuelle Anziehung zwischen zwei Menschen hat. Und dementsprechend muss aber nicht eine der Personen direkt ein Objekt sein. Ich finde, ich habe schon oft von Männern den Satz gehört, jetzt seitdem irgendwie Konsent ein Ding ist, kann man gar nicht mehr richtig flirten.
Ja.
Und ich glaube, genau das ist da der Knackpunkt, dass halt Männer jetzt anfangen sollen, Frauen als Subjekte wahrzunehmen. Und dann muss man halt ihre Bedürfnisse und Empfindungen mit einbeziehen in den Flirt. Und das hat halt bisher nicht stattgefunden bei vielen Heterodynamiken.
Ja.
Und das soll aber jetzt stattfinden, dass die Frau halt auch einfach ein Subjekt ist, auch im Bereich der sexuellen Anziehung.
Was ich auch spannend fand, ist, bei diversen Internetseiten und Quellen werden Beispiele genannt. Und darunter fallen auch so Sachen wie Sklaverei. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie einzusehen.
Ja.
Aber eins, was mich ein bisschen mehr gewundert hat, ist Schule, habe ich ganz oft gelesen. Hast du das auch gesehen?
Ich habe es auch gesehen und ich war auch verwundert, wieso im Bereich Schule.
Ja, ich kann es mir so ein bisschen so erklären, dass halt auch in der Schule oft, und ich glaube, das wird ja auch kritisiert, dass man halt nicht als Individuum wahrgenommen wird oder als irgendwie eine Person, die versucht, etwas zu lernen, sondern irgendwie auf deine Noten reduziert wird, auf deine Leistung, dass es irgendwie, du bist da nur so ein Sitz, irgendwie nur so ein Klassenbucheintrag und eben keine vollständige vollwertige Person, die halt Bedürfnisse hat und Interessen und weiß ich nicht, irgendwie Tageslaunen, sondern eben nur so, okay, kann er das oder kann das nicht. Ne?
Ja, krass, stimmt, hast du recht.
Also könnte ich mir so vorstellen, dass es halt dieses leicht,
es ist entmenschlichen.
Es ist ein bisschen entmenschlichen, ne? Man wird halt so, so ein bisschen akademisch verarbeitet irgendwie. Und ich glaube, das ist ja auch dann die Idee bei irgendwie Montessori-Schulen oder andere Schulformen, Waldorf, was auch immer, dass man halt viel mehr auf irgendwie dieser Person als abgerundetes Individuum eingeht. Bestimmt auch mit gewissen Problemen. Aber das ist schon spannend, fand ich. Also ich hätte, wenn ich an Objektifizierung denke, denke ich nicht an Schule als erstes.
Ja, nee, ich auf keinen Fall als erstes, aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Hast du recht, jetzt habe ich es verstanden, wieso das auch dazu tragen kommt. Gut, dann unser nächstes Thema ist der Ursprung. Also natürlich kann man das nicht so jetzt mit der Nadel festpinnen und sagen, das Ereignis dann und dann hat dazu geführt, dass wir jetzt Objektifizierung haben. Aber ich finde es ganz spannend, ein Aspekt, den ich in dem Buch Die Entstehung des Patriarchats von Gerda Lerner gelesen habe. Das möchte ich euch gerne kurz erklären. Und zwar, ich habe gesagt, ich hole weit aus und jetzt kommt's, nämlich in der Zeit, als die Menschen noch nicht sesshaft waren, also so vor ungefähr länger als 12.600 Jahren, haben die Menschen in Clans zusammengelebt. Und diese Clans hatten eine Größe von ungefähr 20 Personen. Und die sind halt dann durchs Land gezogen und waren glücklich und haben irgendwie Essen gesucht, was auch immer. Und weil halt eine Gruppe von 20 Menschen einen sehr geringen Genpool zur Verfügung hat, hat es dann sich entwickelt, dass quasi zwischen den Clans Frauen hin und her getauscht wurden. Frauen hatten in vielen Fällen, also ich sage Frauen und Männer, ganz kurz dazu, also das Konzept Mann-Frau ist nicht so alt wie das, wovon ich gerade rede. Also das war damals nicht so ganz klar getrennt. Also seht mir das nach, dass ich hier trotzdem diese binären Wörter nutze. Ich weiß einfach nicht, wie ich es anders sagen kann. Und Frauen hatten einfach in vielen Fällen nicht gelernt, so weite Strecken zurückzulegen wie Männer, weil sie eben oft durch Kinder, die sie zur Welt gebracht haben, dann eher an einen Ort gebunden waren. Das war eben einer der Gründe, warum Frauen zwischen den Clans hin und her getauscht wurden und nicht Männer, weil sie einfach nicht so leicht fliehen konnten, weil sie nicht trainiert waren, so weite Strecken zu gehen. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass eben wenn Frauen getauscht wurden und wenn sie dann durch Vergewaltigung oder auch durch einvernehmlichen Sex Kinder in den neuen Clan quasi eingebracht haben, dann waren sie auch emotional an diesen Clan gebunden. So hat sich das quasi etabliert, dass Frauen zwischen den Clans hin und her getauscht wurden, um den Genpool zu vergrößern, und das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass halt Frauen wie Waren angesehen wurden, weil sie eben auch wie Waren hin und her getauscht wurden. Und naja, dann gab es natürlich noch viele, viele andere Punkte. Zum Beispiel nach der Sesshaftwerdung, dann hat die Menschheit angefangen, Ackerbau zu betreiben. Und bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Frau verehrt als gebende und gebärende Mutter. Und da hat dann ein Sinneswandel stattgefunden, als der Ackerbau begonnen hat, weil dann die Männer überwiegend die Felder bestellt haben und somit auch die Samen in die Erde eingebracht haben, wodurch dann Pflanzen gewachsen sind. Und dann hat sich quasi auch das ganze Konzept über das Kinderkriegen geändert und es wurde angenommen, dass nicht Frauen diejenigen sind, die das Leben schenken, sondern dass Männer quasi das Leben in die Frau einbringen und die Frau quasi nur ein Gefäß ist, das das Leben austrägt. Mhm. Und das hat dann offenbar eben auch weiter dazu beigetragen, dass die Frau halt auf den Status eines Objektes reduziert wurde.
Ich finde das so spannend, das historisch gesehen auf Landwirtschaft zurückzuführen. Ja. Das ist echt eine spannende Theorie.
Ja, ich war auch geflasht, als ich das gelesen habe. Aber ja, keine Ahnung, irgendwie ist es bei mir echt hängen geblieben.
Ja, nee, ist auf jeden Fall sehr anschaulich. Und ja, also erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ne? Also ich finde es auch spannend, diese Idee, dass man eben, wenn die Frauen ausgetauscht werden, dann ist natürlich auch diese emotionale Bindung. Also sie können sich dann eben nicht so gut an eine Gruppe binden, ne? Sondern die sind halt, werden dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen von vornherein als austauschbar gesehen.
Ja,
und
voll.
Man kann sich auch dann gar nicht so sehr auf die verlassen, weil die sind ja vielleicht dann eh bald irgendwann weg. Und ja, das hat bestimmt auch krasse Auswirkungen, wenn das dann so eine Dynamik erstmal herrscht. Ne?
Ja, genau. Und dieses Wort austauschbar ist ja auch genau einer der Punkte, den wir eben schon angesprochen haben, der zur Objektifizierung
führt. Allgemein, viele der Punkte treffen dann schon zu. Ja. Ne? Auch dieses so Passivität, also es passiert mit dir und es ist vielleicht auch nicht so selbstbestimmt, sondern irgendwie deine Gruppe entscheidet jetzt, okay, das machen wir jetzt.
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, ja, finde ich auch. Und ein weiterer Punkt, der, also beziehungsweise jetzt nicht mehr historisch, sondern ein Punkt, der einfach stark dazu führt, dass es zu einer Objektifizierung kommt, ist ein asymmetrisches Machtverhältnis. Also das gibt es ja ganz oft, zum Beispiel eben in unserer Gesellschaft sind Männer Frauen überlegen, Weiße sind Schwarzen überlegen und so weiter. Also, naja, ihr wisst, was ich meine, ne? Natürlich sind Weiße nicht Schwarzen überlegen, aber genau, wir Weißen sind die Dominanzgesellschaft und die schwarzen Menschen sind die marginalisierte Gruppe. Und das ist eben ein asymmetrisches Machtverhältnis und das führt dann dazu, dass es eine herrschende Person quasi gibt und die andere marginalisierte Gruppe objektifiziert wird. Ein weiterer Punkt, den ich super interessant finde, wo wir kurz drüber reden können, ist, ich bin der Meinung, dass halt die Erziehung von Kindern, wie wir die heutzutage erziehen in unserer Gesellschaft, eben auch dazu beiträgt, dass diese Objektifizierung aufrechterhalten wird.
Okay, spannend. Inwiefern, Ronja?
Also, naja, ich bin als Mädchen erzogen worden und mir wurde sehr oft gesagt, nicht nur von meinen Eltern oder Verwandten, sondern von allen Leuten, sei nicht so laut, sei nicht so wild, sei lieb, kümmere dich mal hier um die Leute, mach mal dies, achte mal ein bisschen mehr auf dein Aussehen und so, hab keine Widerworte. Und natürlich ist das jetzt eine anekdotische Erzählung, aber mein Bruder hat halt nicht solche Dinge zu hören bekommen. Jungs kriegen da ganz andere Sachen gesagt. Ne? Die werden eher ermutigt, so laut für sich selbst einzustehen. Und ja, das führt meiner Meinung nach schon dazu, dass Mädchen halt immer sich zurücknehmen und eben eher gucken, okay, geht's den anderen gut? Und erst dann so im nächsten Schritt bin ich dann dran und kann mich um mich kümmern.
Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, dass Frauen viel mehr so emotionale Intelligenz irgendwie an den Tag gelegt wird oder man erwartet von ihnen, dass sie irgendwie auf so einer ganz grundlegenden Art und Weise, und zwar auch schon in der Kinderzeit, in der Schulzeit, so eine Art Reife haben emotional und dass sie irgendwie, wie du schon sagst, sowas aufnehmen und merken, wenn es anderen schlecht geht oder die trösten sollen oder sich um ihre Geschwister kümmern, halt eben so eine Art irgendwie traditionell mütterliche Rolle. Und man irgendwie Jungen viel mehr zuspricht, einfach irgendwie ein bisschen durchgeknallt zu sein oder irgendwie über die Stränge zu schlagen oder Unsinn zu machen.
Ja. Boys will be boys.
Genau, und dass das irgendwie gar nicht, man diesem Raum vielen Mädchen gar nicht erst gibt. Ne?
Ja, genau. Und also ja, ich glaube, das ist dann wirklich auch was, wo wir uns alle an die eigene Nase fassen können, wenn wir in Kontakt mit Kindern sind, einfach mal darauf achten, ob wir da Jungs und Mädchen unterschiedlich behandeln. Und wenn ja, uns mal fragen, ist das nötig? Wollen wir da vielleicht was gegen machen?
Und du meinst, das führt direkt aber, es gibt irgendwie einen klaren Schrank von dieser Erziehung zur Objektifizierung?
Ja, also natürlich ist das jetzt auch nicht so das eine Ding, das dann zur Objektifizierung führt, aber einfach so dieses Gefühl, dass Jungs vermittelt wird, du darfst quasi aktiv sein, du darfst Entscheidungen treffen, du darfst auch mal laut werden, wenn es darum geht, dass du dich dann besser fühlst. Das ist natürlich alles Subjektivität. Und dieses an Frauen oder Mädchen gerichtete, nimm dich mal zurück, achte erstmal auf die anderen. Das führt dann
über dich denken auch, ne? Und wie du wahrgenommen wirst.
Das führt dann eben schon zu dieser Objektifizierung. Ja. Und das ist eben auch ein großer Teil des Problems, dass Frauen sich ja selber auch als Objekt oft wahrnehmen. Nicht nur, das kommt nicht nur von den Männern, sondern Frauen sind da genauso von.
Du meinst, weil die sich selber gar nicht als Subjekt irgendwie wahrnehmen oder irgendwie fragen, was möchte ich jetzt wirklich,
genau,
sondern...
Genau, also weil das eben halt so uns anerzogen wird oder beziehungsweise auch in Filmen oder so wird uns das ja immer wieder vermittelt, dass wir halt gar nicht so oft uns die Frage stellen, was möchte ich, sondern es geht erstmal darum, was möchte insbesondere zum Beispiel auch mein Partner. Und dann ist so die Lebensverwirklichung des Mannes oft sehr viel wichtiger als die eigene. Und die Frau empfindet dann oft eben auch Erfüllung darin, sich für andere aufzuopfern, anstatt halt ihren eigenen Lebensentwurf zu verwirklichen.
Ja. Und das haben auch viele Frauen auch internalisiert, dass sie quasi sich nicht denken, was möchte ich, sondern eher so, was wird von mir erwartet oder was denken die anderen, wenn ich das und das mache.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht unbedingt, ob dieses, was denken andere so stark, ob ich das so stark meine, kann natürlich auch sein, dass das damit reinspielt. Aber
also ich meine so einen gesellschaftlichen Druck oder so.
Ja, ja, doch, total, das auf jeden Fall. Also beziehungsweise ich glaube, dass alle diesen gesellschaftlichen Druck empfinden, aber für Frauen sorgt er halt dann oft dazu, dass sie eben sich eher um andere kümmern. Deshalb zum Beispiel ist ja auch in Pflegebereichen, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht parat, aber der Großteil der Pflegekräften in allen verschiedenen Bereichen sind Frauen. Und auch die unbezahlte Pflegearbeit wird von Frauen gemacht, weil das halt etwas ist, was wir von Frauen erwarten. Und ja, das kommt natürlich Care-Arbeit. Auch daher. Ja. Genau, Care-Arbeit. Okay, cool. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und also es hat jetzt auch immer schon ein bisschen durchgeklungen, aber warum ist das überhaupt problematisch? Also das Entscheidende daran oder das, was eben das größte Problem an der Objektifizierung ist, ist halt, dass Menschen dadurch entmenschlicht werden. Also ein Mensch ist ein Subjekt. Jeder Mensch hat eine individuelle Wahrnehmung, individuelle Bedürfnisse und Gefühle. Und wenn ein Mensch zum Objekt gemacht wird, wird ihm all das abgesprochen. Und genau, die Meinungen und Bedürfnisse Einzelner werden dadurch dann eben als sehr viel weniger relevant angesehen. Und also, ja, wenn man das so sagt, kann das natürlich schon krass problematisch sein. Aber wir können auch noch mal ein paar Beispiele bringen, damit das greifbarer wird. Zum Beispiel habe ich mit sehr vielen Männern darüber geredet oder ihnen unterstellt, dass sie Frauen nicht als vollständige Personen wahrnehmen. Zum Beispiel haben viele Männer zu mir gesagt, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können. Weil halt Männer mit Frauen Sex haben wollen und nichts anderes. So. Also als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, was für ein Arschloch und weg. Aber ich habe das so oft gehört von so vielen Männern. Das ist halt wirklich, also da habe ich ein Muster erkannt und ich habe auch schon in Büchern und so davon gelesen. Also das passiert eben durch die Objektifizierung, dass halt quasi die Männer, die Frauen nicht als vollwertige und gleichwertige Lebewesen wahrnehmen, sondern eher als etwas, mit dem man Sex haben kann.
Ja, das ist der ganze Plot von When Harry Met Sally, ne? Dass so eigentlich Männer und Frauen nicht befreundet sein können, weil sowieso immer immer der Mann mit der Frau schlafen will. Ja, ich finde es total spannend. Ich habe auch öfter schon das Gefühl gehabt, dass Männer auch keine, also auf irgendeiner sehr subtilen und tiefen Ebene nicht wirklich das Gefühl haben, dass Frauen vollwertige Menschen sind. Also irgendwie auch, vielleicht auch gar nicht so konzeptuell, dass sie sagen, das sind keine Menschen, weil natürlich sehen die das irgendwie ein, aber dass sie sich das irgendwie auch nicht vorstellen können. Nee. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, wenn man selber in der Schule war und sich nicht vorstellen konnte, dass seine lehrenden Personen, Lehrkräfte, vollwertige Menschen sind und ein Privatleben haben und so und irgendwie auch, keine Ahnung, auch einkaufen gehen und ins Kino und so, sondern man irgendwie nur denkt, okay, die existieren nur im Rahmen dieser Schule. Und ich habe das Gefühl, viele Männer denken auch so über Frauen. Auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ne? Also so irgendwie, die sind da für bestimmte Situationen, Momente und irgendwie, die reagieren auf bestimmte Arten und Weisen und die machen, also als ob das so ein Skript wäre, aber als ob die irgendwie, wenn du da nicht guckst, als ob sie da nicht gäbe und irgendwie die dann nicht eigene Interessen haben und Hobbys und auch vollwertige Gedankengänge und so.
Genau, darauf geht auch Simone de Beauvoir in ihrem Buch Das andere Geschlecht ein. Da analysiert sie eben, dass Männer halt sich selbst als Subjekt empfinden und andere Menschen erstmal grundsätzlich als Objekt. Und aber anderen Männern gegenüber können sie dann doch noch irgendwie einen gewissen Subjektstatus erkennen, so dass die halt irgendwie gleichberechtigt sind. Aber bei Frauen führt es wirklich dazu, dass sie einfach, ich glaube auch, wie du gesagt hast, die haben das gar nicht präsent im Kopf, die machen das jetzt nicht absichtlich, aber zum Beispiel, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll oder so, dann denkt die Frau erstmal, gut, da spreche ich jetzt mal mit diesem Mann drüber, so, dann können wir gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und der Mann denkt sich so, ich treffe jetzt mal hier eine Entscheidung, weil ihm gar nicht klar ist, dass quasi die Frau auch noch eigene Bedürfnisse haben könnte, die halt auch mit zu berücksichtigen sind. Seine Sichtweise ist halt da irgendwie omnipräsent und dadurch auch das Einzige, was irgendwie da erwähnt werden muss.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, so Männer sehen sich als sich selbst, als Protagonisten in ihrem Leben und irgendwie andere Menschen und vor allem Frauen als Nebenrollen, aber können sich oft nicht vorstellen, dass Frauen in ihrem eigenen Leben auch die Protagonistin sind. Ja. Also die sind nicht ihre eigenen Nebenrollen, sondern natürlich haben die auch ein Leben.
Ja, voll gut. Das ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Du hast es voll auf den Punkt gebracht, dieses Wort Protagonist im eigenen Leben. Das habe ich auch schon so oft zu irgendwelchen Männern gesagt, weil ich glaube, das ist wirklich der Knackpunkt. Frauen sollten in ihrem eigenen Leben die Protagonistin sein. Und das sage ich auch immer wieder Freundinnen von mir, wenn ich auch merke, dass die sich in ihrer Beziehung zu sehr aufopfern oder so, dann sage ich auch, sag mal, du kümmerst dich die ganze Zeit darum, dass es ihm gut geht, aber was ist denn mit dir? Das ist dein Leben, so, ne? Ja, also echt guter Punkt. Und auch gute Überleitung, wir können vielleicht auch noch kurz über die Popkultur reden, weil nämlich in der Popkultur das halt auch immer noch weiter verfestigt wird und dieses Gefühl, dass eben Frauen dazu da sind, Männern zur Verfügung zu stehen, sich nochmal tiefer auch in unserem Bewusstsein verankert. Also es gibt ja ganz, ganz viele Filme, wo es halt einen männlichen, weißen, hetero, cis Mann gibt, der irgendwie eine Charakterentwicklung macht oder so. Und dann gibt es irgendwelche Nebenrollen, Frauen oder auch schwarze Personen oder so, die halt eigentlich überhaupt keinen Mehrwert haben, sondern nur dazu dienen, diesen männlichen Helden zu helfen. Und genau so, das überträgt sich dann irgendwie auf die Realität und irgendwie denken wir, dass so auch die Realität wäre. Zum einen, die Männer erwarten dann halt von Frauen so, dass sie quasi sich um sie kümmern, aber auch die Frauen halt nehmen sich selbst zurück und opfern sich auf, damit der Mann seine Persönlichkeitsentwicklung betreiben kann.
Ja, ich glaube, das ist natürlich sehr kompliziert und da steckt sehr viel drin. Ich glaube auch irgendwie, dass das vielleicht ein Stück weit darauf zurückzuführen ist, was für eine historische Rolle die Ehe gespielt hat, dass natürlich auch vielen Frauen jegliche Berufe verschlossen waren und Tätigkeiten und die dann sich eigentlich oft nur über ihre Männer quasi definiert haben oder auch, selbst wenn sie selber gut waren, aber oft sozusagen ihnen dann irgendwie zugearbeitet haben oder so. Also es gibt ja unzählige Geschichten von WissenschaftlerInnen, also von Wissenschaftlern, muss man dann sagen, wo eigentlich ihre Frauen und Freundinnen extrem viel Arbeit geleistet haben. Also zum Teil nicht unbedingt, dass sie selber die Arbeit gemacht haben, aber dass sie halt richtige Partner waren und diskutiert haben mit ihren Männern und ihnen geholfen haben und irgendwie das sozusagen zusammen ein Stück weit ein Dialog entstanden ist. Gibt es auch sehr viele interessante Sachen zu. Zum Beispiel bei Albert Einstein war das so, der hat so jahrelang, also seine Frau war Physikerin und auch selber, glaube ich, relativ erfolgreich. Und sie hat halt auch sehr viele Sachen mit ihm quasi besprochen und mitentwickelt. Aber natürlich hört man irgendwie nur von Albert Einstein und denkt irgendwie nur an ihn. Und ich glaube schon, also es ist nicht so, dass irgendwie sie es geschrieben hat und er hat seinen Namen drauf geklatscht oder so. Aber dass das so ein bisschen in Vergessenheit gerät, dass da
ein zweites Subjekt
war. Ne? Ja. Ja, und die nicht nur irgendwie Hausfrau war, sondern die halt selber Physikerin war und was konnte.
Ja, total. Da gibt es viele Geschichten, wo die Frauen einfach ausradiert wurden. Teilweise beabsichtigt, teilweise auch einfach passiert.
Ja.
Ja. Einen weiteren Punkt wollte ich noch in Bezug auf Filme ansprechen. Und zwar, also die Porträtierung von Frauenkörpern in Filmen trägt auch stark zur Objektifizierung von Frauen bei. Also es gibt da eine tolle Arte-Doku, die heißt Sexismus im Kino. Und da wird gezeigt, wie halt quasi so dieser Male Gaze immer bestimmt, wie wir die Frauenkörper in Filmen sehen. Also ein Mann wird oft eben, da wird sein Gesicht gezeigt, seine Augen und so, dass man halt so quasi sieht, was er sieht, wird dadurch angedeutet und dann sieht man die Frau und oft wird dann quasi von unten nach oben an ihrem Körper lang gefahren oder es werden auch nur bestimmte Teile ihres Körpers gezeigt, also so fragmentiert so wird isoliert. Sie dargestellt.
Ja.
Genau. Und das führt halt dann eben auch dazu, dass man die Frau quasi als Objekt oder als verschiedene Objekte auch wahrnimmt, so Po, Brüste, Beine und gar nicht als vollwertiges, komplett zusammenhängendes Lebewesen und Subjekt.
Ja, das ist sehr spannend, dieses Male Gaze. Ich glaube, darüber kann man auch mal eine eigene Folge machen eigentlich. Ich habe auch oft Kritik gelesen zu Male Gaze, wo es darum ging, wie das sozusagen der Kontext oft verloren geht und dass das irgendwie eine größere kunsthistorische ja, irgendwie Entwicklungen hinter sich hat. Mhm. Was ich aber auch spannend finde, weil letztlich ist ja in der Kunstgeschichte, ist das ja genauso, ja, ne? Dass dann auch zum Teil Frauen irgendwie nur Objekte sind,
ja, voll,
und irgendwie auch oft sehr symbolisch nur einstehen für irgendwelche anderen Sachen und Ideale, aber jetzt nicht als Menschen da repräsentiert sind.
Ja, denke ich auch. Und auch also in der Kunst, wie in allen anderen Bereichen, ist es ja auch sehr stark patriarchal geprägt. Also weiß ich nicht, wieso das dann eine Entschuldigung dafür sein sollte, dass vielleicht der Male Gaze nicht problematisch ist. Aber müsste man noch mal tiefer einsteigen wahrscheinlich, um das zu verstehen.
Ein weiterer Aspekt ist vielleicht auch, dass natürlich durch diese Objektifizierung es irgendwie Männern leichter gemacht wird, Frauen auch nur als so Objekt der Begierde anzusehen, ne? Und auch die ganzen MeToo-Sachen und Sachen über Belästigung, Catcalling, der ganze Bereich, dass Frauen quasi belästigt werden und dass es irgendwie auch gesellschaftlich akzeptiert wird, dass Männer quasi dem hinterherjagen, eben wie ein Sexobjekt und nicht interessiert sind an der Person an sich, sondern eigentlich nur irgendwie sich befriedigen wollen an einer Frau. Ich glaube, das hat auch einen gewissen Zusammenhang, ne? Dass irgendwie diese Objektifizierung das alles begünstigt. Es ist halt irgendwie so sehr verflochten, habe ich das Gefühl. Also überall kann man diese Objektifizierung so ein bisschen wiederfinden.
Ja, total. Die Objektifizierung ist da halt wahrscheinlich so die Ursache und dann die Belästigung auf der Straße, beziehungsweise auch, dass es als normal angesehen wird, ist dann die Folge der Objektifizierung.
Ja, es ist wie so ein Fundament irgendwie des Patriarchats, dass es irgendwie so überall Teil davon ist. Und das finde ich auch total spannend, weil öfter, wenn ich mit Männern geredet habe oder das mitbekommen habe, ist es ja schon so, also Männer haben irgendwie in ihren eigenen sehr engen persönlichen Beziehungen zu Frauen, wie ihren Müttern oder Schwestern oder Töchtern, sind sie ja extrem besitzergreifend und protektiv und wollen die beschützen und finden alle anderen Männer ganz schlimm.
Ja.
Aber sobald es dann irgendwie um eine Frau geht, mit der sie irgendwie nicht verwandt sind oder die sie irgendwie nicht geheiratet haben oder so, dann ist auf einmal irgendwie so, als ob sie diesen anderen Aspekt gar nicht mehr wahrnehmen und denken so, da geht alles und da sind sie quasi die Person, vor die sie irgendwie ihren eigenen Töchtern oder Schwestern beschützen möchten.
Ja.
Und ich verstehe einfach nicht, dass viele Männer das dann nicht zu Ende denken und denken, okay, das ist das Gleiche sozusagen. Ne? Mhm. Also wenn ich nicht möchte, dass das meinen Kindern passiert oder meiner Freundin oder was auch immer, meiner Schwester, das heißt ja auch, dass ich mich da nicht so bei anderen Frauen verhalten darf.
Theoretisch sollte es das heißen, aber genau das ist halt diese patriarchale Anspruchshaltung und dass Frauen halt Dinge sind, die dazu da sind, dem Mann zu dienen, und deshalb existieren Frauen halt nur in Relation zum Mann im Patriarchat, eben genau als Frau, als Mutter, als Tochter und alles andere ist halt dann freiwillig.
Ja, das ist echt eklig irgendwie.
Voll. Okay, dann lass uns zum letzten Punkt übergehen, und das sind die Folgen. Also ja, es ist ein bisschen alles ineinander geschwappt, denn natürlich war das teilweise auch schon Folgen, die wir da benannt haben in den vorherigen Punkten. Aber insgesamt kann man eben sagen, dass die Objektifizierung zur systematischen Diskriminierung führt von der objektifizierten Gruppe. Frauen werden in unserer Gesellschaft nicht gehört und auch oft nicht ernst genommen. Zum Beispiel, du hattest das auch in unserer Folge über Menstruation angesprochen, dass Diagnosen bei Frauen sehr, sehr viel länger dauern, teilweise bis zu 7 Jahre, weil sie einfach oft nicht ernst genommen werden, ihre Klagen nicht ernst genommen werden und auch oft einfach unterstellt wird, dass sie psychische Leiden haben.
Und gerade bei Menstruation war das ja so, auch von anderen Frauen nicht ernst genommen werden, ne? Weil irgendwie die Frauenärztinnen sagen, ja, ich habe auch Schmerzen, das ist normal, so gewöhnlich dran, aber natürlich weiß sie nicht, dass die Schmerzen wenn sie selber zum Beispiel keine Endometriose hat, dann weiß sie ja nicht, dass es viel schlimmer ist bei anderen Frauen als bei sich selbst.
Ja, genau. Und das hängt eben auch mit der Objektifizierung zusammen. Also dann sieht die Frau sich dann eben auch selbst als Objekt. So, ich bin auch eine Frau, ich habe auch Regelschmerzen, die sind nicht schlimm, deshalb kann es bei dir auch nicht schlimm sein. Ja. Dass die Frau subjektiv vielleicht einfach schlimmere Schmerzen hat,
als man selber,
ist irgendwie nicht vorhanden als Konzept in dem
Absolut.
Kopf. Ja. Dann irgendwie noch so ein Beispiel, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe, was mich immer total aufregt und was ich jetzt vorhin bei der Vorbereitung auf die Folge gedacht habe, dass das sicherlich auch irgendwie mit der Objektifizierung zusammenhängt. Kannst du mir dann auch gerne sagen, wenn du das anders siehst. Aber ganz oft ist es so, oder ich habe das Gefühl, ganz oft passiert es, ein Mann, wenn man in einer Gruppe irgendwie zusammen ist, man sitzt da so, oft macht man ein bisschen Smalltalk und dann irgendwie ein Mann sagt irgendwas oder seufzt auch nur oder irgendwas. Alle reagieren sofort und fragen, oh, was ist denn? Ist was los oder so? Und dann wird eben das Gespräch gesucht, und mir passiert es ganz oft, dass ich halt irgendwas sage in so Situationen, weiß ich nicht, vielleicht auch Smalltalk, und es einfach niemand reagiert. Und es ist mir auch schon ganz oft aufgefallen, halt, dass es eben nicht nur mir so geht, sondern auch wenn andere Frauen irgendwie sowas sagen, dass dann einfach niemand reagiert. Und dann fällt es mir auf, oh nein, und dann reagiere ich jetzt mal. Ich glaube, das hat auch mit der Objektifizierung zu tun, dass man halt immer den Mann sofort als Subjekt wahrnimmt. Da sind Bedürfnisse, die müssen jetzt geklärt werden. Und die Frau als Objekt nimmt man einfach erstmal gar nicht wahr. Hört man vielleicht auch gar nicht, weil irgendwie gerade nicht so wichtig.
Fast so unterbewusst, dass es so kann sein. Irgendwie... Man erkennt nicht sofort, oh, da ist was nicht in Ordnung, sondern das
stehen keine Bedürfnisse ignoriert.
Ja, also, ja, das ist spannend, Das ist unfassbar, finde ich, wie das so überall wiederkommen kann. Ja. Ne? Also ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, das jetzt alles genau darauf festzusetzen, aber ich glaube, man kann schon sich ganz gut ausmalen, dass das natürlich überall nicht hilft. Ne? Also dass die Objektifizierung da überall dafür sorgt, dass eben es vielleicht diesen Keim gibt, dass man dann irgendwie nicht so ganz dabei ist wie bei Männern, weil man eben halt, diese Vollwertigkeit der Person, vielleicht auch unterbewusst dadurch, ne, aber dass die dann irgendwie nicht so präsent ist.
Ja, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei den meisten, außer vielleicht bei den Leuten, die Kommentare unter unsere Videos geschrieben haben, unterbewusst stattfindet, also sowohl bei Männern als auch Frauen. Und deshalb kann man das auch gar nicht so zum Vorwurf machen, aber ist trotzdem etwas, wo wir einfach drauf achten könnten und dann probieren könnten, das abzubauen, damit halt zukünftige Generationen vielleicht ein bisschen weniger diese Problematik vor sich rumtragen müssen. Ein Punkt noch, den wir auch schon mehr oder weniger angesprochen haben, ist eben, dass Frauenkörper und auch Aussehen permanent ungefragt bewertet werden können. Also das passiert ja so oft, das ist total normal, dass halt, wenn eine Frau irgendwo lang geht oder auch im Film oder so auftaucht, dass der erste Kommentar über ihr Aussehen ist. Eigentlich immer wird erstmal gesagt, wie sie aussieht. Bei Männern eigentlich nie. Es geht immer darum, was er so macht und irgendwas, wofür er steht.
Eine Handlung.
Total. Und auch das finde ich super krass, weil mir das selber aufgefallen ist. Ich meine, ich bin eine ziemlich krasse Feministin, würde ich mal sagen. Und selbst ich habe festgestellt, dass so der erste Kommentar, den ich zu meinen Nichten mache, ist irgendwie zu sagen, oh, du siehst ja süß aus heute oder oh, das ist ja ein tolles Kleid oder so. Also ich muss jetzt wirklich richtig aktiv darauf achten, sie nicht auf ihr Aussehen anzusprechen. Ja. Ich habe bald auch einen Neffen, bin ich mal gespannt, ob es mir da leichter fällt. Es ist echt verrückt.
Ja, dass man sich so dabei ertappt, dass man das eigentlich gar nicht machen möchte. Ne?
Total.
Ich glaube, ein anderer Punkt ist vielleicht auch so Sachen wie so Mansplaining oder irgendwie so Imposter-Syndrom.
Ja, klar.
Ne, dass man irgendwie auch genauso wieder direkt annimmt, okay, der Mann als Subjekt weiß etwas oder weiß es besser oder dem glaubt man bestimmte Kompetenzen oder irgendwie traut man mehr zu und einer Frau vielleicht eher weniger, eben weil man diese Gänzlichkeit der Person nicht so wahrnimmt oder nicht so bewusst hat. Ne?
Ja, ja, total. Voll gute Punkte. Schön, dass du sie noch mit angebracht hast. Und dann möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen oder vielleicht zwei. Also eine weitere Folge ist eine patriarchale Erwartungshaltung und Besitzansprüche, die Männer quasi entwickeln. Also ich habe schon sehr oft gehört, dass Frauen Sex haben, obwohl sie eigentlich keine Lust drauf haben, weil sie eben denken, dass sie es ihrem Partner schulden. Und das kommt natürlich auch daher, dass wir halt dieses Gefühl haben, wir als Frauen sind irgendwie Objekte, die für die Lust unseres Partners zur Verfügung sind. Ich meine, es ist noch nicht so lange her, da war Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar. Das alles spielt da halt auch mit rein. Und eben also die absolute Spitze quasi der Objektifizierung oder die drastische, schlimmste Folge sind Feminizide. Falls ihr das Wort nicht kennt, also Feminizide sind Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Oft wird das in Zeitungen oder auch im Fernsehen als Ehrenmord oder als Familiendrama bezeichnet, je nach Hautfarbe des Täters. Wenn es eben eine rassifizierte Person ist, wird es Ehrenmord genannt. Wenn es eine weiße Person ist, wird es Familiendrama genannt. Also auch krasse rassistische Problematik spielt damit rein. Aber der richtige Ausdruck ist eben Feminizid, weil der darauf aufmerksam macht, dass die Frau wirklich aufgrund ihres Geschlechts umgebracht wurde. Mhm. Und in Deutschland passiert das jeden dritten Tag. Ungefähr. Jeden Tag probiert ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt es. Und also meistens passiert das in Situationen, wo die Frau sich von ihm getrennt hat oder trennen will. Und das führt eben dazu, dass der Mann einen Kontrollverlust verspürt, weil er eben denkt, diese Frau ist sein Besitz, sein Objekt. Und wenn sie dann quasi Autonomie verkündet und sich trennen will, dann rastet er aus und sein einziger Ausweg ist quasi sie und sich selbst umzubringen.
Sehr verspannt. ich habe diese Daten leider nicht. Vielleicht können wir es in der nächsten Folge wieder als Anschluss hinzufügen. Aber ob das quasi einen Zusammenhang gibt zwischen Feminiziden und wie gleichgestellt die Geschlechter sind in einer Gesellschaft oder in einem Land. Ja, ja. Weil man würde ja erwarten, dass sozusagen, wenn dann Geschlechter gleichberechtigt sind oder gleichherberechtigt sind, dass eben dieser Besitzanspruch vielleicht dann nicht ganz so stark ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen sozusagen diese Feminizidsituation nicht so häufig passieren, hoffentlich. Ne?
Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ich bin der Meinung, dass eben das eine Annahme ist, dem aber leider nicht so ist. Also okay. Auch in gleichberechtigten Gesellschaften wie zum Beispiel Schweden ist nach wie vor die Rate am Feminiziden sehr hoch. Gerade weil dann eben die Frau auch sehr häufig entscheidet, ich trenne mich jetzt, und der Mann dann eben wieder seinen Kontrollverlust hat.
Aber die Frage ist ja, ist sie da höher als
das in... Das weiß ich leider nicht mehr.
Ja. Weil zum Beispiel, ich finde es auch spannend, in Deutschland ist das, glaube ich, kein so großes Thema. Also das Wort Feminizid habe ich fast noch nie gehört hier in Deutschland. Okay. Aber zum Beispiel in Italien ist es ein Riesenthema.
Oder auch in Mexiko.
Ja, und zwar wirklich also täglich und auch in den Nachrichten, und es wird als Riesen Problem und auch fast wie so eine Art Pandemie gesehen, ne? Ja, so als weit verbreitetes Problem, was irgendwie niemand so richtig angeht. Auch ganz dramatische Geschichten, auch immer in den Nachrichten, dass irgendwelche Frauen die schon gemeldet haben und die werden gestalkt oder noch, können sich irgendwie von ihren Männern nicht trennen, und sozusagen, dass da auch der Staat vollkommen versagt
Fall.
In diesen Situationen.
Ja. Also das ist in Deutschland auch so. Also
ja, ich möchte das nicht aber nur um zu sagen, ne? Aber ich glaube trotzdem
das
in Deutschland.
Wort ist halt nicht so bekannt.
Aber trotzdem natürlich, ich glaube, also die Rate in Italien ist deutlich höher. Also ich glaube, da ist wirklich jeden Tag, nicht jeden dritten. Was du dafür sprechen würdest, dass dreimal höher ist. Aber also das ist jetzt alles nur geraten. Aber deswegen habe ich eben diesen Gedanken gehabt, weil vielleicht, ich würde schon erwarten, dass in Deutschland auch ein bisschen gleichberechtigter ist als in Italien zwischen den Geschlechtern. Aber spannend, vielleicht ist das ja gar nicht so.
Ja, aber also es haben auch immer sehr oft deutsche Menschen, auch insbesondere Männer, eben das Gefühl, dass halt in Deutschland das schon alles gar nicht mehr so schlimm ist, und es stimmt nicht. Also es ist halt in Deutschland wirklich auch noch ziemlich, ziemlich schlimm, die ganze Lage. Also Sicherheit von Frauen oder auch Schutz von Frauen ist wirklich noch dramatisch hier, auch insbesondere in Bezug auf die Istanbul-Konvention. Ist ja Deutschland gerade eins der Länder, die das nicht ratifiziert hat. Wollten wir auch mal demnächst eine Folge zu machen. Also bleibt dran. Ich glaube, wir sind am Ende. Hast du noch irgendwas vergessen, Luca, was du noch anfügen möchtest?
Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
Voll cool. Ich will noch eine Sache sagen, und zwar ich weiß, unser Publikum besteht aus mehr Frauen als aus Männern, aber sicherlich sind auch einige Männer dabei, und ich hoffe, ihr fühlt euch hier nicht auf den Fuß getreten, ne? Denn hier ging es jetzt mal, also wenn ich so gesagt habe, Männer, Frauen, dies, das, dann ging es da jetzt nicht um dich, Mann, als Subjekt, ne? Sondern um die Männer insgesamt.
Ausnahmsweise mal.
Genau, also bitte nicht auf die Füße getreten fühlen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, habt ein bisschen was gelernt. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Anmerkungen habt, auch gerne, wenn ihr was ganz anders seht. Und dann?
Vielleicht das als letzter Punkt noch, dass natürlich das auch an den Männern irgendwie, dass es auch ihre Aufgabe ist, das zu ändern. Ne?
Total.
Weil sie natürlich da in der Machtposition sind und in der Mehrheit, und diese also auch gefahrenloser diese Verhältnisse sozusagen kritisieren können
ändern
können.
Ja, voll. Also als Mann kann man sich voll gut mal mit dem Thema kritische Männlichkeit auseinandersetzen. Da lernt man dann eben diesen Subjektanspruch vielleicht auch mal ein bisschen abzubauen und auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, ein Subjekt zu sein.
Ja, und man kann sich das ja auch immer wieder bewusst werden lassen, dass eben die Frau, mit der man gerade redet, auch ein vollwertiges eigenes Leben hat und Interessen und Wünsche und Träume und Ängste. Ja. Und nicht nur irgendwie Nebenrolle in deinem eigenen Leben spielt.
Voll. Ja. Cool. Dann bleibt links, bleibt grün und bleibt versifft. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ciao. Ciao.